Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle aufs Herzlichste an diesem Johannistag mit dem Wort des Täufers in der Wüste. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Amen. Wir beten im Wechsel den 31. Psalm. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Herr, du bist gekommen, den Trauernden Freude zu bringen, den Verzweifelten Hoffnung, den Kranken Genesung. Du sprichst von Schuld und Sünde frei. Wir dürfen uns auf dich freuen, Herr. Hilf uns, dass wir in deiner Gegenwart genesen an Leib und Seele. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Im Lukas-Evangelium im 3. Kapitel lesen wir: Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Amen. Wir singen miteinander das Lied 245, kommt her zu mir. 245, die Verse 1 bis 3 und 9. Thank you. Liebe Gemeinde, weil der Johannistag erst nach dem Jahr 2000 wieder auf einen Sonntag fällt, möchten wir heute dieses Tages gedenken und den dafür vorgesehenen Text lesen, der aufgezeichnet ist im Propheten Jesaja und dort im 40. Kapitel die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann und bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er weidet seine Herde, er wird sie weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Amen. Der Säugling, der schreiend in der Wiege liegt, braucht mehr als ein Fläschchen Milomil. Der in die Welt kommende braucht Trost. Und der Erwachsene, der kämpfend im Beruf steht, braucht mehr als eine gefüllte Lohntüte. Der im Leben Stehende braucht Trost. Und der Greis, der sterbend eine Hand umklammert, braucht mehr als eine Spritze Morphium. Der aus der Welt Gehende braucht Trost. Jeder ist auf Trost angewiesen. Keiner kann auf Trost verzichten. Wir alle, ob bewusst oder unbewusst, sind auf Trost hingeschaffen. Deshalb tröstet die Kleinen, tröstet die Großen, tröstet, tröstet mein Volk. Nur wie? Das sehe ich Ihnen. Denn 27-jährigen Studenten. Vor 6 Jahren hat er mit Jura angefangen. In Tübingen und Kiel vertiefte er sich in die Rechtswissenschaften. Immer wieder bin ich ihm begegnet. Wie geht's, Herr Studiosus? Fragte ich ihn salopp. Aber die Antwort kam sehr leise. Im Examen durchgerasselt. 12 Semester für die Katz. Ich bin bei Null. Sein Frust war unübersehbar. Hätte ich ihm sagen sollen, dass alles halb so wild ist, dass schon ganz andere Kaliber ungestreift durchgefallen sind und dass nach jedem Donnerwetter sich wieder die Sonne zeigen wird. Aber das wäre doch Gerede gewesen, kein Trost. Tröstet ihn, Frustgefangenen, nur wie? Das sehe ich Ihnen, denn 40-jährigen Mann, vor 20 Jahren habe ich ihn getraut. Ein fröhliches Fest war es, 3 Kinder sind diesen Eltern geschenkt worden. Wie geht's der Family, Herr Papa? Pflaume ich ihn an, aber über sein Gesicht geht kein Lächeln. Die Frau ist weg, die Kinder sind bei der Oma, ich bin allein. Sein Schmerz ist unüberhörbar. Hätte ich ihm sagen sollen, dass Zeit die Wunden heilt, dass es noch viele andere Mädchen auf der Welt gibt und dass auf jeden Dezember wieder ein Mai folgt. Aber das wäre doch Geplapper gewesen, kein Trost. Tröstet die im Schmerz Gefangenen nur wie? Da sehe ich ihn vor mir. Diesen 70-jährigen Mann, seit 15 Jahren sitzt er im Rollstuhl. Ein Unfall hat ihn dorthin gebracht. Sind die Trage erträglich? Frage ich ihn. Ach, die Kinder wollen mich weghaben. Es ist auch zu viel für sie. Ich suche einen Heimplatz. Seine Trauer schlägt mir aufs Herz. Hätte ich ihm sagen sollen, dass Undank der Welt ein Lohn ist, dass man den Kopf nicht hängen lässt und dass sich schon für jeden ein trockenes Plätzchen finden wird. Aber das wäre doch Gefasel gewesen, kein Trost. Tröstet mein Volk, dann sehe ich die Jungen, die nicht weitersehen. Ich sehe die Erwachsenen, die schon am Ende sind. Ich sehe die Alten, die nur noch Vorwürfe machen können. Tröstet die in Problemen Gefangenen. Tröstet die in Sorgen Gefangenen. Tröstet die in Verbitterung Gefangenen. Tröstet mein Volk nur wie? Die damals waren in Babel gefangen. Fernab saßen sie irgendwo. Die Knute des Nebukadnezars war hart. Und dann bekam der Prophet Jesaja den Auftrag zu trösten. Hätte er ihnen sagen sollen, dass die Stadt Babel nicht der mieseste Kerker am Euphrat und Tigris ist. Aber das wäre doch Gerede gewesen, kein Trost. Tröstet die in Babel Gefangenen nur wie? Mit diesem Propheten zusammen sind wir alle leidige Tröster. Ich kann eine Trostrunde einläuten. Ich kann einen Trostpreis verteilen. Ich kann ein Trostpflästerchen aufziehen. Aber trösten im Sinne von wirklich helfen kann ich nicht. Bitter ist das. Gallenbitter, aber wahr. Auch heute Morgen gäbe es hier in der Stiftskirche keinen Trost. Und jeder müsste trostlos wieder nach Hause gehen. Wenn nicht dieser Gott, der einmal ein Gott allen Trostes genannt wird, seinen Dienern, dem Jesaja und später dem Johannes, den Mund gefüllt hätte. Sagt das Wort, hat er befohlen. Sagt das Wort, befiehlt er. Sagt das Wort, das ist das Erste. Stellen Sie sich einen Gefangenen vor. Heimwehkrank sitzt er auf seiner Pritsche. Die Gefängnismauern trennen ihn von der Freiheit. Und dann bekommt er Besuch. Der Ankömmling streckt ihm die Hand entgegen und wünscht ihm einen guten Tag. Aber der Gefangene kann sich im Gefängnis keinen guten Tag vorstellen. Dann legt ihm der Besucher einen Rosinenkuchen auf den Tisch und wünscht ihm einen guten Appetit. Aber dem Häftling ist der Appetit schon längst vergangen. Und dann steckt der Besucher eine Blume hinter den Spiegel und sagt Grüße von daheim. Aber mit Grüßen kann er im Knast nicht viel anfangen. Er braucht keinen Kuchen und keine Grüße. Er braucht nur eines. Er braucht nämlich dies Wort. Du bist begnadigt. Du bist befreit. Du bist frei. Und genau das geschah bei den israelitischen Gefangenen. Heimwehkrank hocken sie an den Ufern Babels. Die medische Mauer trennt sie von der Freiheit. Und dann auf einmal bekommen sie Besuch. Jesaja steht dort. Er wünscht ihnen keinen guten Tag in der Hitze des Orients. Er legt ihnen keinen Fladenkuchen vom heimatlichen Herd am Jordan auf den Tisch. Er steckt keine Blume vom Ölberg hinter den Spiegel. Blumen und Worte und Kuchen, die helfen alle nichts. Er sagt, ihr seid begnadigt. Ihr seid erlöst. Ihr seid frei. Die Freude ist groß. Der Jubel bricht auf. Lieder werden gesungen. Das Dunkel ist noch da. Aber das Licht ist nicht mehr aufzuhalten. Liebe Freunde, genau das will heute Morgen wieder passieren. Heimwehkrank sitzen hier nicht nur wenige in den Bänken. Mauern, hohe Mauern, aus globigen Sorgensteinen gefugt, trennen von der Freiheit. Und dann kommt der Johannes. Und er wünscht ihnen keinen guten Tag in der Hitze ihres Lebens. Und er transportiert keinen Honigkuchen vom Himmel. Und er steckt nichts hinter ihren Spiegel. Der hebt seine Hand. Der streckt seinen Arm aus. Mit seinem übergroßen Zeigefinger zeigt er auf das hölzerne, elende Kreuz, auf dieses wunde, zerrissene Fleisch, auf dieses stachelgespickte Wunde, auf diesen Körper, der von Stacheln gespickt ist, auf diese trauernden und händeringenden Angehörigen, auf diesen verschlossenen und dunklen Horizont. Genauso wie es in der Unterfranke gemalt hat, den sie Grünewald nannten, Matthias der Maler. Johannes sagt, der Getötete ist es, der die ganze Sünde getragen hat. Der Gepflockte ist es, der die doppelte Sünde getragen hat. Dieser Gekreuzigte ist es, der geschlagen und gemartert ist. Wegen ihm seid ihr erlöst, wegen ihm seid ihr begnadigt, wegen ihm seid ihr befreit. Warum ist denn so wenig Freude unter uns? Warum bricht denn überhaupt kein Jubel aus? Warum werden bei uns nur Klagelieder immer wieder angestimmt? Die Sorge ist noch da, aber sie ist doch zeitlich begrenzt. Die Krankheit ist noch da, aber sie dauert nicht ewig. Der Tod ist noch da, aber der tödliche Biss ist doch genommen. Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nehmen meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Weil das Wort von der Vergebung gesagt ist, deshalb haben alle anderen Worte von der Bedrückung nichts mehr zu sagen. Sag das Wort. Das ist der erste Befehl. Und der zweite Befehl, zeig den Weg. Denken Sie an diesen Gefangenen. Dankerfüllt steht er in der Zelle. Die Gitter haben ihre Schrecklichkeiten verloren. Und nun schaut er hinaus. Er sieht den Gang, aber der führt nur in den anderen Sicherheitstrakt. Er sieht die Treppe, aber die führt nur hinunter in den Gefängnishof. Er sieht die Gasse, aber die geht nur bis zum Eisentor. Was er jetzt bräuchte, wäre einer, der ihm sagt, dort ist der Weg, dort ist der Ausweg, dort ist der Heimweg. In allen Labyrinthen dieser Wege sieht er nicht mehr den richtigen Weg. Wo ist denn dieser Weg? Liebe Freunde, er bräuchte einen, der sagt, dort geht's lang. Genau das passiert bei diesen israelitischen Gefangenen. Dankerfüllt stehen sie in ihren Quartieren. Ihre Elendsviertel haben ihre Schrecknisse verloren. Und dann kommt Jesaja. Und er deutet nicht auf die Gänge, die noch nur zu den Baustellen führen. Er zeigt nicht auf die Treppen dieser schrecklichen Weltstadt. Er zeigt auch nicht auf die Prozessionsstraße eines Belmachtug. Das sind lauter Straßen, die nicht nach Israel führen. Er sagt, dort ist der Weg. Dort ist der Ausweg. Dort ist der Heimweg. Und die Freude wird größer und der Jubel wird stärker. Und Lieder werden selbst von den Bergen gesungen. Sicher ist der Weg noch weit. Aber dass dies kein Holzweg ist, steht außer Frage. Liebe Freunde, wissen Sie, dass ich dies heute Morgen wiederholen will und wiederholen kann? Dankerfüllt falten manche die Hände. Ihre Räume haben Schrecknisse verloren. Aber wie geht es weiter? Wo führt es denn weiter? Wo ist denn der Weg, den ich in meinem Leben gehen kann? Und dann tritt wieder Johannes unter uns. Er spricht nicht von Gängen und Treppen und Wegen, die doch nur Holzwege, Einbahnstraßen zum Tode sind. Er beschreibt das Wunderwerk göttlicher Straßenbautechnik. Himmlische Bautrupps haben solche Erdmassen bewegt, dass Jesu Weg durch Sünde und Schuld hindurchgehen konnte. Gottes Wege ist die Verwirklichung des Unmöglichen. Keiner soll sagen, meine Tiefe, meine Depression ist so groß, als dass ein Weg hindurchführen könnte. Hören Sie, Täler sollen erhöht werden. Keiner hier soll sagen, Meine Berge, meine Sorgenberge sind so hoch, als dass ein Weg darüber führen könnte. Hören Sie, Berge sollen erniedrigt werden. Keiner sage, durch meine Kraterlandschaft der Schuld geht kein Weg mehr. Hören Sie, die Wege sollen eben werden. Johannes sagt, dort ist der Weg. Wo Jesus ist, dort ist der Weg. Wo Jesus ist, dort ist der Ausweg. Wo Jesus ist, dort ist der Heimweg. Und in seinem Wort hat er uns eine Wegbeschreibung hinterlassen. Eine Wegbeschreibung, die nicht vergilbt und nicht veraltet. Deshalb gilt's doch für sie. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Gottes Wegebau ist die Verwirklichung des Unmöglichen. Zeig den Weg, das war das Zweite. Aber hören Sie noch auch auf den dritten Befehl Gottes, nämlich sprich die Wahrheit. Und jetzt denken Sie noch einmal an diesen Gefangenen. Kraftgestärkt machte er sich auf den Weg. Das Gefängnis lag hinter ihm und dann blickte er vorwärts. Der Horizont war weit, aber überall Wüste. Die Aussicht war großartig, aber überall Steppe. Der Himmel war klar, aber überall Hitze. Finde ich den Weg? Habe ich die Kraft? Komme ich denn ans Ziel? Was nützt denn die ganze Freiheit, wenn keiner mit mir geht? Eine Wegbeschreibung ist schon recht, aber eine Wegbegleitung tut jetzt Not. Genauso wie bei den Israeliten, da tauchte dieser Jesaja wieder auf. Und er verharmlost den Wüstenweg nicht, er bagatellisiert nicht die Wüstenwanderung. Er streut keinen Sand in die Augen. Aber er sagt, ein Hirte ist da, der die Kraft hat. Ein Hirte ist da, der den Weg kennt. Ein Hirte ist da, der ans Ziel bringt. Und dann ist die Freude und der Jubel so groß. Lieder werden im ganzen Lande gesungen. Wohl ist die Heimat noch weit. Aber diese Wahrheit ist nicht zu leugnen. Diese Wahrheit, die Sie jetzt auch begreifen sollen. Einige haben sich auf dem Weg des Glaubens aufgemacht. Sie sind Schritte gegangen. Vieles haben sie hinter sich gelassen. Und dann ging es nicht in den Schatten, sondern in die Hitze. Und dann kam kein Paradies, sondern dann kam die Wüste. Und dann kam kein gelobtes Land, sondern dann kam die Steppe. Und gerade viele, die im Glauben stehen, die glauben wollen, die sagen, wo ist denn der Weg? Wo ist denn die Kraft? Komme ich denn überhaupt ans Ziel? Liebe Freunde, hören Sie jetzt auf diese letzten Worte, die Johannes dann auch unterstrichen hat. Nämlich diese Verse, die nichts beschönigen, die nichts versüßen. Er sagt, ein Hirte ist da, der mit Kraft kommen wird. Ein Hirte ist da, der die Weide sammeln und die Mutterschafe führen wird. Ein Hirte ist da, der mit seinem Arm tragen und im Bausch seines Gewandes schützen wird. Freunde, endlich einer, der nicht ausnimmt, sondern annimmt. Endlich einer, der nicht treibt, sondern trägt. Endlich einer, der nicht in Bausch und Bogen verdammt, sondern der im Bausch seines Gewandes schützt und im Bogen seines Armes trägt. Deshalb verstehe ich den König David, wenn er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so wie vielleicht Sie an diesem Sonntagmorgen, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürcht ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Weil dies Wort von der Wahrheit gesagt ist, deshalb haben alle anderen Worte nichts mehr zu sagen. Der, der in der Welt das Sagen hat, der sagt dies Wort, der zeigt den Weg, der spricht die Wahrheit, um sie zu trösten und sie zu einem Tröster an ihrer Stelle zu machen. Und liebe Freunde, ist dieser Trost nicht sagenhaft? Keiner muss ohne Trost nach Hause gehen. Keiner. Amen. Ich danke dir, du wahre Sonne. 254. 254, 5 bis 7. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du durch deinen Knecht und Diener Johannes uns eine gute Botschaft übermittelt hast. Viele sitzen noch im Gefängnis ihrer Angst, ihres Alleinseins, ihrer Kraftlosigkeit, ihrer engen Grenzen. Lass sie hören, dass die Gefangenschaft ein Ende hat und du durch deinen Tod die Riegel aufgebrochen hast. Viele sehen noch ihre Lebenswege als Sackgassen, die nicht weiterführen. Sie leiden darunter, dass ihre Täler zu tief und ihre Berge so hoch seien. Zeige ihnen deine Möglichkeiten, auch dort einen Weg zu machen, wo wir nur von Ausweglosigkeiten reden. Viele spüren nichts von deiner führenden, tragenden und schützenden Kraft. Sie wähnen sich allein in ihrer Wüste des Lebens. Schenke ihnen deine Nähe und den Glauben, ihre Hand getrost in deine zu legen. Herr, der demütige Dienst des Johannes hat vielen geholfen. Lass uns selbst Zeigefinger auf dich und dein Kreuz hin sein, weil es für uns, für alle, nur dort Erlösung und Befreiung gibt. Herr, du weißt um alle Nöte dieser Welt. Du weißt auch besonders um die Menschen im Erdbebengebiet. Lass ihnen Hilfe widerfahren. Und mach uns in aller Trostlosigkeit unserer Tage als Getröstete zu Tröstern. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun aufwärts froh den Blick gewandt. Wir singen 472. 472. Wir denken der Bläserkantorei unter Professor Scheible. Tröstet mein Volk ist besonders dort schwer, wo man die Menschen kaum erreichen kann. So wie auf der Insel Manus in Papua-Neuguinea. Dort können die Missionare der Liebenzeller Mission nur mit Booten überhaupt diese Leute und Gemeinden erreichen. Für solch ein Boot braucht es einen neuen Außenbordmotor zum Preis von 13.000 Mark. Wir wollen heute mit unserem Opfer helfen, dass auch dort das Verkündigungsamt und Trostamt wahrgenommen werden kann. Ich danke für Ihr Geben. Von Montag bis Donnerstag unsere Kurzgottesdienste und am Dienstag um 20 Uhr drüben in der Schlosskirche die Stunde der Bibel. Wir lesen Texte der Offenbarung. Am Dienstag gerechte Gerichte, Fragezeichen. Am Dienstag 20 Uhr auch dazu herzliche Einladung. Und am Montag um 14 Uhr der Frauenkreis mit einem Sommerfest. Anmeldungen bitte an Frau Gutheil in unserem Gemeindehaus. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel Finale Allegro Mestosa aus der Sonate D-Dur Opus 65 von Mendelssohn Bartholdy. Und nun gehen Sie Ihres Weges mit der Gewissheit der Nähe dieses Herrn und lassen Sie sich dazu segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.